Ja, lasst uns gemeinsam auf Gottes Wort hören, und zwar aus Jesaja 11, die Verse 1 und 2. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Ja, wie ich schon angekündigt habe, Jesaja, der Prophet Jesaja, von ihm haben wir diese Worte. Und Jesaja spricht diese Worte in einer Zeit von großer Unruhe hinein. Und zwar ist es in Israel so, es ist noch nicht ganz Krieg, aber es kann nicht mehr lange dauern. Es ist eine große Armee unterwegs in Richtung Israel, in Richtung Jerusalem. Und zwar ist es die Weltmacht Assyrien, zu dieser Zeit eine große Macht, die unterwegs ist, ein großes Heer, eine Übermacht. Das Heer wird angeführt vom König Sanherib. Ich habe euch ein Foto von ihm mitgebracht. Also nicht ganz ein Foto, aber ein Bild immerhin. König Sanherib, er sieht schon richtig bedrohlich aus mit seinem langen Bart. Und dieses Heer ist unterwegs in Richtung Israel. Und die Assyrer, diese Macht, diese Armee ist bekannt dafür, dass sie besonders grausam mit ihren Kriegsgegnern umgehen. Ich erspare euch die Details. Ihr könnt gerne auf mich zukommen, wenn euch das interessiert nachher. Aber auf jeden Fall, es sind grausame Soldaten. Es ist eine grausame Macht, die unterwegs ist in Richtung Israel. Und in Juda herrscht König Hiskia zu dieser Zeit. Und Jesaja, der Prophet, ist eigentlich sein Berater. Ein Prophet ist ja jemand, der ganz direkt von Gott Botschaften empfängt. Und Jesaja erhält von Gott diese Botschaften und er gibt sie weiter an König Hiskia. Und der König ist unruhig, verständlicherweise. Das ganze Volk ist unruhig. Sie wissen, diese Macht ist unterwegs. Sie wissen nicht, was sie tun sollen. Und der Prophet Jesaja gibt eine Botschaft weiter, ganz eine interessante Botschaft. Und sie fängt schon früher an und im Kapitel 10 sagt Jesaja eigentlich, so ganz grob zusammengefasst, zum König: Dein Problem ist nicht Assyrien, dein Problem ist eigentlich Gott. Und zwar sagt Jesaja, du hast Angst vor diesem Heer von Assyrien, das auf dich zukommt, aber eigentlich hat Gott dieses Heer in seiner Hand. Und er sagt sogar, Gott sagt im Jesaja 10, ich gebrauche Assyrien als Stock, mit dem ich mein Volk bestrafe. Eigentlich ganz harte Worte. Aber dann sagt Jesaja, und wenn das vorbei ist, dann wird Gott sich auch gegen Assyrien wenden und auch Assyrien selber wird Gott, an ihnen wird Gott eigentlich Gericht üben. Und er braucht sogar ein drastisches Bild. Er sagt, so wie ein großer Wald mit einer Axt gefällt wird, genauso wird das Heer von Assyrien von Gott gefällt. Das sind jetzt ein bisschen sehr kriegerische Worte für eine Adventspredigt. Aber ich möchte einfach, dass wir verstehen, was ist das für ein Kontext, in den diese Worte hineingesprochen werden. Wie haben die Leute, die Jesaja diese Worte sprechen hören, wie haben sie das aufgenommen? Was war ihre Situation? Und das Spannende ist, sie sind nervös, sie sind in einer Zeit der Unruhe und Angst. Aber Jesaja sagt nicht einfach zu ihnen, hey, keine Angst, macht euch keine Sorgen. Er sagt nicht, hey, es wird einfach alles gut werden. Aber was er sagt ist, Gott ist noch größer. Gott hat alle Völker, er hat die Geschichte von allen Völkern in seiner Hand. Und er gibt eigentlich Hoffnung dadurch, dass er sagt, ihr habt noch zu klein von Gott gedacht. Gott ist noch viel größer. Und dann wechselt plötzlich das Bild und Jesaja bringt ein anderes Bild und er sagt diese spannenden und geheimnisvollen Worte. Und es wird ein Zweig hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling hervorbrechen aus seinen Wurzeln. Ja, wie müssen wir diese seltsamen Worte verstehen? Jesaja spricht eigentlich von einem Baumstumpf. Er sagt, aus dem Baumstumpf von Isai wird ein neuer Zweig hervorbrechen. Und der Baumstumpf, was ist mit diesem Baumstumpf gemeint? Isai war ja der Vater von König David. Und König David, das müssen wir wissen, König David ist im Alten Testament eigentlich immer so der Vorzeigekönig. Er ist der König, der ganz und gar mit Gott unterwegs war. Er hat nicht alles richtig gemacht, das wissen wir auch. Aber später, alle anderen Könige, die nach ihm kommen, werden immer an König David gemessen. Und das heißt, ja, dieser König hat mit Gott gelebt, genauso wie König David. Oder eben auch nicht mit Gott gelebt. Anders als König David. Was jetzt Jesaja meint, wenn er vom Baumstumpf von Isai spricht, er meint eigentlich die Nachkommen von König David. Er meint das Königshaus, die Könige, die auf König David gefolgt sind. Und wieso redet er von einem Baumstumpf? Weil diese Könige, dieses Königshaus einmal groß und mächtig war, aber es jetzt wie abgestorben ist, wie abgesägt ist. Und er sagt eigentlich, da wächst nichts mehr, da ist es unfruchtbar. Und mit anderen Worten, er sagt, von diesen Königen könnt ihr nichts mehr erwarten, ihr könnt keine Hilfe mehr erwarten. Alle Hoffnung, die ihr von diesen Königen hattet, ist eigentlich vorbei. Aber dann sagt Jesaja spannenderweise, und aus diesem Baumstumpf, wo eigentlich nichts mehr wächst, wächst ein neuer Zweig. Ein neuer Zweig wird dort herauswachsen. Und mit diesem Zweig ist ein Mensch gemeint, ein König ist gemeint. Und Jesaja macht eigentlich hier ein Versprechen. Und er sagt, es wird noch einmal einen König geben. Eigentlich gibt es keine Hoffnung mehr. Aber es wird noch einmal einen König geben. Und er wird ein Nachkomme von König David sein. Deshalb wächst er aus diesem Baumstumpf, weil er ein Nachkomme von König David ist. Und das Spannende ist, dieses Versprechen, diese Vorhersage finden wir in der Bibel an verschiedenen Orten. Nicht nur bei Jesaja zum Beispiel, auch der Prophet Hesekiel in Hesekiel 34 sagt, oder besser gesagt, Gott sagt dort durch ihn, ich will meiner Herde einen einzigen Hirten geben, einen Nachkommen von König David, der mir einst gedient hat. Er wird sie auf die Weide führen und für sie sorgen. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und dieser neue David wird mitten unter ihnen leben und ihr König sein. Darauf gebe ich, der Herr, mein Wort. Es wird also einen Nachkommen von König David geben und er wird, Hesekiel sagt sogar, es ist ein neuer David. Also es ist ein neuer, so ein Vorzeigekönig. Und was hat es mit diesem König auf sich? Und wir gehen weiter in Jesaja 11. Jesaja schreibt über diesen König und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Der Geist Gottes wird auf ihm ruhen. Und jetzt müssen wir natürlich uns bewusst sein, die Leute, zu denen Jesaja redet, das Volk Israel, der König Hiskia, die hatten natürlich das Neue Testament noch nicht griffbereit, weil das gab es ja damals auch noch nicht. Und sie wussten nicht alles, was wir wissen können aus dem Neuen Testament über den Heiligen Geist. Aber schon sie hatten eine Vorstellung, was damit gemeint ist, mit dem Geist Gottes, mit dem Geist Jahwes. Und sie wussten, es gibt eine besondere Kraft von Gott. Und manchmal passiert es, dass diese Kraft sozusagen einen Menschen packt. Und dann kann dieser Mensch Dinge tun, die er sonst nicht tun könnte. Er bekommt einen besonderen Mut, er bekommt eine besondere Kraft, manchmal besondere Fähigkeiten. Und schon sie wissen, es gibt diesen Geist und manchmal ist er aktiv, manchmal tut er besondere Dinge. Und vielleicht haben sie auch die Geschichte von König Saul noch im Hinterkopf. König Saul war ja der erste König von Israel. Und König Saul ist es einmal passiert, dass der Geist Gottes plötzlich gekommen ist und ihn gepackt hat. Und dann hat er angefangen, er hat sich irgendwie verändert und er hat angefangen, so Prophezeiungen auszusprechen. Und ich habe mir vorgestellt, stell dir mal vor, du bist da irgendwo am Bahnhof oder so und du wartest auf deinen Zug und neben dir steht jemand und plötzlich fängt diese Person an, Prophezeiungen auszusprechen und es sprudelt so richtig aus ihr heraus. Und ich dachte mir, ungefähr so haben sich die Leute wohl gefühlt. Es war auch ein bisschen beängstigend, es war auch ein bisschen komisch, was da passiert ist. Auf der einen Seite hat man gewusst, es kommt von Gott, Es ist Gottes übernatürliches Wirken und auf der anderen Seite war es immer auch außergewöhnlich, es war immer etwas Besonderes. Also die Leute wissen, es gibt den Heiligen Geist und doch das, was Jesaja sagt, ist jetzt etwas Neues. Und zwar sagt Jesaja, dieser König, dieser Nachkomme von David, auf ihm wird der Heilige Geist ruhen. Was ist das Besondere daran? Im Alten Testament, immer wenn der Heilige Geist etwas macht, ist es etwas Besonderes. Es ist immer etwas Außergewöhnliches. Und mit diesem Wort, der Heilige Geist wird auf ihm ruhen, verbindet sich eine Hoffnung. Die Hoffnung, dass das nicht immer so bleiben muss. Die Hoffnung, dass es auch mal sein könnte, dass die besondere Präsenz Gottes, die übernatürliche Kraft Gottes, die ganze Zeit bei einem Menschen ist. Nicht nur punktuell, nicht nur einmal alle paar Jahre, sondern die ganze Zeit. Und genau das sagt Jesaja über diesen König. Er sagt, auf diesem König wird Gottes Geist ruhen. Gottes Geist wird immer bei ihm sein. Wie zeigt sich denn das Wirken von Gottes Geist bei diesem König? Und Jesaja gibt uns jetzt eine ganze Liste, eine Liste von 6 Eigenschaften. Und es sind 6 Eigenschaften, die eigentlich Gottes Geist in diesem zukünftigen König bewirkt. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Was bedeuten diese Worte? Jesaja sagt, dieser König wird Weisheit haben. Und Weisheit ist in der Bibel, vor allem im Alten Testament, ist nicht einfach nur Kopfwissen. Es ist, man könnte vielleicht sagen, es ist Handwissen. Es ist, dass man weiß, was zu tun ist. Weisheit ist die Eigenschaft, dass man sich richtig entscheiden kann, dass man weiß, was man tun sollte. Dieser König wird das haben. Er wird wissen, was zu tun ist. Dieser König wird Verstand haben. Verstand ist die Fähigkeit, nicht nur das Oberflächliche zu sehen, sondern mitten ins Herz einer Sache zu sehen. Den Durchblick zu haben, könnte man vielleicht sagen. Dieser König wird Weisheit haben, er wird Verstand haben, er wird Rat haben. Rat ist ähnlich wie Weisheit. Es ist, dass man weiß, was zu tun ist. Aber Rat bringt nichts, wenn man nicht auch Kraft hat. Und Kraft ist die Fähigkeit, das, was man beschlossen hat, auch durchzusetzen, es auch wirklich zu tun. Ich habe mir überlegt, Rat wäre zum Beispiel ein guter Vorsatz, wenn ich mir vornehme, ich möchte an diesen Weihnachten nicht zu viel Fondue Chinoise essen. Und Kraft ist, dass ich es dann auch wirklich tun kann, dass ich es wirklich durchziehe. Ihr könnt mich dann fragen, ob ich nur Rat oder auch Kraft hatte. Aber auf jeden Fall der König, den Jesaja verspricht, der hat beides, er hat Rat und Kraft, er kann sich richtig entscheiden und er kann es auch tun. Dann hat dieser König Erkenntnis. Erkenntnis, für uns klingt das wieder nach Kopfwissen, aber im Alten Testament ist es eigentlich ein Beziehungswort. Es bezeichnet eine Beziehung, es bezeichnet, dass man einen anderen Menschen durch und durch kennt. Das ist eine intime, enge Beziehung. Und in diesem Fall ist damit Gott gemeint. Und Jesaja sagt, dieser König wird eine enge, intime Beziehung mit Gott selber haben. Und dann hat dieser König auch Furcht vor Gott. Und wir würden vielleicht von Ehrfurcht reden. Dieser König ehrt Gott. Dieser König will das tun, was Gott ihm sagt. Er will sein ganzes Leben in den Dienst Gottes stellen. All das wird dieser König haben. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, Jesaja sagt das zu Leuten, die immer wieder enttäuscht wurden von ihren Königen. Keiner von diesen Königen, es ist eigentlich immer bergab gegangen mit diesen Königen, keiner von ihnen hat diesem Ideal genügt. Manche waren ein bisschen besser, andere wieder schlechter, aber keiner von ihnen hat diesem Ideal genügt. Und jetzt sagt Jesaja, aber es wird noch einmal ein König geben und der wird durch Gottes Geist, durch die Kraft Gottes, wird er all diese Eigenschaften besitzen. Eine große Behauptung. Wer ist dieser König. Und wir machen jetzt einen ganz großen Zeitsprung, einen Zeitsprung von 700 Jahren in die Zukunft, also nicht für uns selber, sondern von damals, von Jesaja, 700 Jahre in die Zukunft. Und wir gehen in ein kleines Dorf in Israel, das Dorf heißt Nazareth. Wir gehen in die Synagoge von diesem Dorf, das ist das jüdische Gotteshaus. Und es ist gerade ein Sabbat, am Sabbat findet der jüdische Gottesdienst statt. Und zu diesem Zeitpunkt ist Jesus in dieser Synagoge. Es ist die Heimatstadt von Jesus und er ist aber jetzt erwachsen und er macht einen Besuch in seiner Heimatstadt. Er geht in diese Synagoge und man möchte ihm wahrscheinlich eine besondere Ehre machen und deshalb lässt man ihn vorlesen aus dem Alten Testament, aus der Bibel. Und man drückt ihm eine Jesaja-Schriftrolle in die Hand. Und Jesus nimmt diese Schriftrolle und er liest vor aus dem Propheten Jesaja. Und er liest: Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Ich verkündige ihnen ein Jahr, in dem der Herr seine Gnade zeigt. Und dann gibt Jesus die Schriftrolle wieder zurück und er setzt sich hin und es wird ganz still in dieser Synagoge. Und die Spannung steigt, weil die Leute fragen sich, was wird Jesus sagen zu diesen Versen? Was wird jetzt sozusagen seine Predigt sein zu dieser Stelle aus Jesaja? Und dann sagt Jesus, heute, wo ihr diese Worte hört, hat sich die Voraussage des Propheten erfüllt. Und jetzt verstehen wir, was Jesus damit beansprucht. 700 Jahre sind vergangen, die Assyrer gibt es schon lange nicht mehr. König Hiskia, Jesaja, die sind alle schon lange gestorben. Aber immer noch ist im Volk Israel diese Hoffnung da auf einen König, auf einen gerechten König, auf einen guten König. Und jetzt sitzt Jesus in dieser Synagoge 700 Jahre später und er sagt, das Warten hat ein Ende, ich bin es. Ich bin der König, auf den ihr gewartet habt. Und ich freue mich einfach, genau das dürfen wir an Weihnachten feiern. Und ich finde es schön, dass man die Familie besucht, ich finde es schön, dass man sich Geschenke macht. Ich mag die Musik, ich mag die ganzen Bräuche rundherum, aber lasst uns das nicht vergessen. Das ist der Kern vom Ganzen. Der König, der versprochen wurde, ist auch tatsächlich gekommen. Jesus Christus ist der versprochene König. Und dann kommt es eigentlich sogar noch besser, weil wir gehen nochmal zurück zu Jesaja 11. Jesaja sagt nicht nur, dass dieser König kommen wird, sondern er sagt auch, was dann passieren wird. Was wird passieren, wenn dieser König gekommen ist? Und wir lesen nur ein paar Verse weiter, Jesaja 11 ab Vers 6. Dann werden Wolf und Lamm friedlich beieinander wohnen. Der Leopard wird beim Ziegenböckchen liegen. Kälber, Rinder und junge Löwen weiden zusammen, ein kleiner Junge kann sie hüten. Kuh und Bärin teilen die gleiche Weide und ihre Jungen liegen beieinander. Der Löwe frisst Heu wie ein Rind. Ein Säugling spielt beim Schlupfloch der Viper, ein Kind greift in die Höhle der Otter. Auf dem ganzen heiligen Berg wird niemand etwas Böses tun und Schaden anrichten. Alle Menschen kennen den Herrn. Das Wissen um ihn erfüllt das Land wie Wasser das Meer. In dieser Zeit ist der Trieb, der aus der Wurzel Davids hervorsprießt, als Zeichen für die Völker sichtbar. Sie werden nach ihm fragen und der Ort, an dem er wohnt, wird herrlich sein. Wenn dieser König kommt, wenn sein Reich vollendet ist, dann wird das die Realität sein. Und jetzt, was hat das alles mit uns zu tun? Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, wir heute, wir stehen eigentlich mitten in diesem Bibeltext drin, sozusagen. Und ich stelle mir das so vor, es gibt die erste Hälfte und es gibt die zweite Hälfte und wir sind mitten dazwischen. Denn einerseits können wir zurückschauen und wenn wir zurückschauen, sehen wir, dieser König ist tatsächlich gekommen. Die Prophetie von Jesaja hat sich erfüllt in Jesus Christus. Jesus Christus ist der König, auf den die Leute gehofft haben. Er ist wirklich gekommen. Aber andererseits merken wir auch, dass diese Worte, die Jesaja schreibt, die haben sich noch nicht erfüllt. Im Moment, der Löwe, der frisst noch nicht Heu und der Wolf und das Lamm, die können noch nicht beieinander liegen. Und es wissen noch nicht alle, wer Gott ist. Das Wissen um Gott erfüllt noch nicht die ganze Welt. Und so können wir auch nach vorne schauen. Wir wissen jetzt, wer dieser König ist. Wir wissen, was seine Botschaft ist. Aber wir merken auch, es ist noch nicht alles da. Es hat sich noch nicht alles verwirklicht. Und wir stehen mitten dazwischen. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen praktischer vielleicht werden. Wie können wir diesen Text anwenden auf unser eigenes Leben? Und ich möchte euch etwas erzählen, was mir letzte Woche passiert ist. Es ist jetzt nicht etwas sehr Außergewöhnliches, aber ich möchte es gerne mit euch teilen. Und zwar, der Titel dieser Predigt ist Die große Ruhe. Und ironischerweise hatte ich noch fast nie so viel Unruhe beim Schreiben einer Predigt. Ich konnte mich einfach nicht konzentrieren. Ich habe zu spät angefangen, das gibt es manchmal. Und dann ist immer etwas dazwischen gekommen und ich bin einfach nicht vorwärts gekommen. Es war einfach richtig harzig. Und irgendwann, so beim Schreiben, habe ich gemerkt, ich muss das jetzt Gott abgeben. Und ich habe irgendwo, ich bin dann in meinem Büro einfach hingesessen und ich bin vor Gott still geworden und ich habe irgendwo einfach gesagt, Gott, du musst dich darum kümmern, ich bringe es irgendwie nicht hin, es ist zu harzig, ich komme nicht vorwärts, du musst dich darum kümmern. Und erst im Nachhinein habe ich begriffen, das ist ja genau drin in diesem Text. Wenn wir etwas lernen können, dann ist es, Gott hat alles im Griff. Schon von Anfang an, die Israeliten hatten Angst vor diesem Volk von Assyrien und Gott hat ihnen eigentlich gesagt, ich bin größer, ich bin mächtiger. Ich lenke die Völker. Ich regiere darüber. Und dann dieser König, das Versprechen von diesem König. Es ist ein guter König, es ist ein König, der mächtig ist, ein König, der weise ist, ein König, der immer Gottes Willen tut. Dieser König ist ja auch mein König. Nur weil ich ihn nicht sehe jetzt direkt vor mir, ist er trotzdem da. Und er hat all diese Eigenschaften, von denen Jesaja spricht, die hat er nicht einfach abgegeben, die hat er nach wie vor. Und dann dieses Versprechen, ein Reich, wo Frieden herrscht, wo Ruhe herrscht, eines Tages darf ich dort sein. Eines Tages wird es die Realität sein. Und dann habe ich mich gefragt, warum mache ich mir eigentlich so einen Stress, wenn das alles wahr ist? Eigentlich hat Gott alles in der Hand. Und ich möchte dir heute Morgen diese Anwendung weitergeben für diesen Bibeltext. Komm bei Gott zur Ruhe. Überlass Gott die Kontrolle. Das sagt sich so einfach und wir sagen vielleicht, ja, logisch, komm bei Gott zur Ruhe, macht Sinn. Aber ich glaube, es ist etwas vom Schwierigsten. Ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, über etwas, das wir jetzt kontrollieren möchten, das wir machen möchten, zu sagen, es gehört Gott, es gehört nicht mir. Ob das jetzt eine Predigt ist, ich weiß nicht, was bei euch im Alltag ist. Aber ich finde es etwas vom Schwierigsten zu sagen, ich komme jetzt bei Gott zur Ruhe, ich überlasse ihm die Kontrolle. Und ich möchte euch dazu ermutigen, wenn das alles stimmt, was Jesaja uns sagt, was Gottes Wort uns sagt, hey, dann dürfen wir ihm die Kontrolle überlassen. Dann dürfen wir bei ihm zur Ruhe kommen. Dann dürfen wir vertrauen, dass er es lenken wird. Mir ist da eine Liedstrophe in den Sinn gekommen vom ganz alten Lied von Paul Gerhardt, Befiehl du deine Wege. Und da gibt es eine Strophe, Auf, gib deinem Schmerze und Sorgen gute Nacht. Lass fahren, was das Herze betrübt und traurig macht. Bist du doch nicht der Agente, der alles führen soll. Gott sitzt im Regimente und führt alles wohl. Gott hat alles unter Kontrolle. Er ist der König. Er ist der gute, weise König. Und ich möchte dich da ermutigen, gerade in dieser Adventszeit, gerade wenn diese Adventszeit für dich Stress bedeutet, komm bei Gott zur Ruhe. Nimm dieses Angebot an. Vertraue, dass er es gut machen wird. Und ich möchte dich jetzt einladen, lasst uns das jetzt effektiv tun gemeinsam. Wir möchten einen Moment einfach still werden. Komm vor Gott, komm vor ihm zur Ruhe. Vielleicht ist es ein Moment, um deinen ganzen Stress einmal ihm abzugeben. Und vielleicht ist es auch ein Moment, um einfach nur ruhig zu sein. Dir einfach bewusst zu sein, Gott ist da, Gott hat die Kontrolle und du kannst still sein und es ihm überlassen. Lasst uns das gemeinsam tun.